Damit begrüße ich euch zu den Mediennachrichten, die ihr jeden Mittwoch in unseren tagesaktuellen Magazinen hören könnt. Heute natürlich die tagesaktuellsten zum 12. April. Und da schauen wir uns unter anderem eine mögliche Alternative zu Twitter an. Ein mögliches Szenario von Jobverlusten durch voranschreitende Technisierung. Aber auch ein Kommentar zu Dennis Yücel, zur aktuellen Situation von Dennis Yücel. Den Anfang macht aber erstmal Tina mit dem Titel The Great Meme War.
Es gibt sie wieder. Propagandistische Bilder, die Hass und Angst verbreiten. Hass gegen alles Fremde, Angst um den Verlust der eigenen Privilegien. Eines zeigt bildgewaltig die europäische Krake, die alle anderen westeuropäischen Länder in ihren Fangarmen hält und wütend zerdrückt. Nur Großbritannien wehrt sich mit einem Dreizack gleich dem Meeresgott Poseidon gegen die vermeintliche Unterdrückung. Was nach einer Karikatur aus dem 19. Jahrhundert klingt, ist in Wirklichkeit ein Meme auf einer Twitter-Seite. Darüber wird getitelt: Bald werden auch die tapferen Franzosen aus den Tentakeln der EU befreit sein. Verbunden ist es mit den Hashtags zum Frexit und der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Und das ist keine Satire. Die Macher meinen es bitter ernst. Sie sind auf Kampf aus. Es herrscht mal wieder Krieg im Internet. Ein Krieg mit Memes, der sogenannte Meme War. Normalerweise betrifft das einen Streit zwischen zwei Fraktionen, der sich komplett im Internet abspielt. Auf einer ausgewählten Social-Media-Plattform posten die einzelnen Teilnehmer passende Memes, also Internetbildchen, zum Thema. Dabei geht die Bandbreite von der Darstellung von Argumenten über Schlechtmacherei der gegnerischen Fraktion bis hin zur Parodie, die das Ganze dann wiederum ad absurdum führt. Was eigentlich als witzige Aktionen begann, hat sich mittlerweile zu regelrechten Internetschlachten entwickelt. Ja, Schlachten, denn manche der Teilnehmer sehen sich als echte Krieger, die vom Wohnzimmer aus für ihre Sache kämpfen, ohne sich dabei natürlich in die Schusslinie zu begeben. Lieber verstecken sie sich hinter Pseudonymen und Nicknames. Inzwischen haben diese selbsternannten Internetkrieger auch die große Politik zu ihrem Schlachtfeld erkoren. Erstmals zum US-Wahlkampf kam es verstärkt zu Posting-Schlachten, als Anhänger und Befürworter von Donald Trump verstärkt mit Memes für ihre oder besser gesagt seine Sache warben. Und nun rollte die Propagandamaschine los. Junge rechte User, die sich All Right nennen, begannen vor allem auf von Usern selbst verwalteten Diskussionsforen wie Reddit oder 4chan ein Projekt mit dem ironischen, aber martialischen Namen The Great Meme War. Der große Krieg der Memes. Dementsprechend kommen auch die Inhalte der Bilder daher. Auch die Sprache ist kämpferisch und brutal. Das Bild vom heldenhaften Krieger wird tausendmal reproduziert. Mit beunruhigendem Erfolg. So hatte beispielsweise das Forum The Donald im Meta-Netzwerk Reddit rund 300.000 Abonnenten. Hier tummeln sich echte Neonazis ebenso wie konservative Teenager. Was sie eint, sie scheinen junge weiße Männer zu sein, die ihren Anspruch auf eigentlich alles mit anderen jungen weißen Männern manifestieren wollen. Sie schwören sich hier in Großbuchstaben auf ihren Hass auf Feminismus und Mainstream-Medien ein. Sie entwerfen schrille Propagandabilder für Trump und gegen das Establishment. Und genau diese Bilder wandern dann nach oben, durch Twitter und Facebook bis in die klassischen Massenmedien. Und dort beeinflussen sie das Meinungsbild nachhaltig. Die digitalen Fußsoldaten sind jedoch nicht nur überzeugte Propagandisten, sondern auch opportunistische Jungunternehmer. So produzierte eine Gruppe mazedonischer Teenager einen bedeutenden Anteil der Falschmeldungen, die in republikanischen Facebook-Profilen auftauchten. Mit den dazugeschalteten Anzeigen verdienten sie dabei noch eine ganze Menge Geld, die Medienmogule von morgen. Aber der Großteil der Internet-Trolle betreibt es als eine Art krudes Hobby. Es geht weniger darum, echte Inhalte auszudrücken und zu behandeln. Vielmehr geht es um die Dynamik, den Hass und den Hype. Die Alright hasst, weil es geil ist, in Social Media zu hassen. Zusammengehörigkeitsgefühl, Anerkennung, Dampf ablassen. Das sind die Hintergründe, die dieses Phänomen noch am ehesten erklären. Und der Zuspruch wächst. Inzwischen tauchten erste Memes zum französischen Wahlkampf auf, die ungut an den Great Meme War erinnern. Obwohl die Partei jegliche Verbindungen leugnet, unterstützen die Memes vor allem die Front National oder fischen noch weiter im rechten Spektrum. Anti-islamische Propaganda, Hass auf Feminismus, Ablehnung der EU, der Traum vom alten starken Frankreich, Die Aussagen dahinter sind nichts anderes als rassistische, sexistische und ultrarechte Sprüche. Es sind dieselben alten Ressentiments in neuem Gewand. Was mit ein paar unzufriedenen Internet-Trolls begann, nimmt unlängst Einfluss darauf, wie politisch diskutiert wird. Zwischen Fake News und wachsendem Populismus verändert auch diese Form der Ideenverbreitung, wie politisches Geschehen wahrgenommen und eingeordnet wird. Es zählen keine Inhalte mehr, sondern Gefühle und der Hype. Doch egal wie trendig und modern der große Meme-War erscheinen mag, in seiner Struktur ist der Faschistoid kämpferisch, brutal und Propaganda vom Feinsten, und als solche sollten die Memes auch gesehen werden.
Blicken wir jetzt in den Mediennachrichten auf eine Plattform, die alleine schon von ihrer Brand jedem ein Begriff sein dürfte. Twitter, also das Netzwerk mit dem blauen Vogel, der fröhlich durchs Netz zwitschert. Es gibt ja Stimmen, die meinen, die Zeit von Twitter wäre längst vorbei. Nach dem 11-jährigen Bestehen wäre die Plattform von anderen Social-Media-Netzwerken und Apps wie Instagram oder Snapchat längst abgelöst worden und neue Nutzer kämen kaum hinzu. Hinzu kommt auch die Begrenzung der Posts auf nur 140 Zeichen und die ständigen Hate-Speeches und Konfrontationen innerhalb der Community mit rechtem Gedankengut. Das dachte sich anscheinend auch Eugen Rochko, ein 24-jähriger Softwareentwickler aus Jena, denn der hat eine Alternative zu Twitter entwickelt, die in den letzten Tagen die Aufmerksamkeit der Social-Media-Nutzer auf sich zieht. Mastodon. Unter seiner offiziellen Seite mastodon.social beschreibt sich der Dienst als freien, quelloffenen sozialen Netzwerkserver. Auf Mastodon können angemeldete Nutzer, also telegrammartige Kurznachrichten, verbreiten, genau wie bei Twitter. Nur werden diese Nachrichten dort Tuts genannt. Mastodon erlaubt pro Tut 500 Zeichen, ein klares Improvement also. Das Interessante dabei, im Gegensatz zu den großen Plattformen wie Twitter ist Mastodon dabei dezentral konzipiert, also nicht über eine Firma oder ein Unternehmen kontrolliert und betrieben, sondern wird von verschiedenen Instanzen gehostet, also von freiwilligen Knotenpunkten, die dabei im Hintergrund miteinander verbunden sind und durch Spenden finanziert werden, dadurch also unkommerziell sind, weil sie ohne Werbung auskommen. Zudem haben sie ohne diese kommerziellen Interessen und einen besseren Überblick über die Nutzer der Server, da kleinere Server, bessere Möglichkeiten, die Posts auf Hate Speeches zu kontrollieren. Als sogenannte Open Source, unter die das Projekt fällt und die den Grundlagen des GNU-Projektes unterliegt, das Softwares ohne Lizenzen anbietet und den Nutzern die Freiheiten gibt, Softwares so zu verwenden, zu untersuchen, zu verbreiten und zu ändern, wie es ihnen beliebt, bleibt Rochko bei seinem Projekt Idealist, denn er will nichts an Mastodon verdienen. Wie viele andere hat er einfach nur die Schnauze voll von den kommerziellen Social Networks, bei denen das Interesse der Nutzer scheinbar nur zweitrangig ist. In der Theorie mag das ja an dieser Stelle alles super klingen. In der Umsetzung sehe ich da allerdings ein paar Probleme. Denn da kommt dann die Frage auf, wie gut die reellen Chancen für Mastodon stehen. Schließlich ist Mastodon nicht der erste Versuch, Twitter abzuhängen. Die unkommerzielle Nutzung und die strikte Regel gegen jegliche Diskriminierung innerhalb der AGBs sind verlockend. Doch was geschieht, wenn die Betreiber beispielsweise irgendwann überfordert sind und nicht mehr einschreiten können? Oder wenn der Hype abebbt? Oder das Netzwerk den User-Ansturm nicht mehr bewältigen kann? Oder wenn die Betreiber einfach keine Lust und Zeit mehr haben und die Server vom Netz nehmen? Auch die Registrierung auf den Servern braucht Zeit, bis man einen gewählt hat und bestätigt wird. Spätestens hier wird deutlich, Mastodon ist nicht unbedingt für den dümmsten anzunehmenden Nutzer gedacht. So erfüllt das Projekt vielleicht die antikapitalistischen Träume einiger Netzaktivisten, doch bleibt es unwahrscheinlich, dass der Normalnutzer das Interesse nicht direkt nach der Startseite verliert. Das Problem ist dabei sogar noch größer als das mit dem Namen Mastodon, der weniger eingängig ist und wohl so keinen Markenpitch überstehen dürfte. Die Gefahr, dass also das Mastodon, eine Unterart des Mammuts, nach dem der Dienst benannt ist, ein zweites Mal ausstirbt, ist groß. Auch wenn ich die Idee persönlich hinter Mastodon in jedem Falle für unterstützenswert halte und Mastodon durchaus das Potenzial hätte, den Ursprungsgedanken einer distanzüberschreitenden Kommunikation innerhalb einer freien und demokratischen Community zu ebnen, die sich dabei nach dem Nutzer richtet, statt nach den Interessen von Unternehmen, bleibt es doch schwer, eine große Followerschaft für den Dienst anzuwerben. Auch dann, wenn eben die Präsenz von größeren Unternehmen und Prominenten weitestgehend ausbleibt. Alles in allem scheint es mir also nicht so, als ob Mastodon, so wie es jetzt ist, schon eine ernsthafte Konkurrenz für Twitter darstellen könnte. Was jedoch nicht heißen muss, dass der Dienst genau wie alle vorhergehenden Versuche per se zum Scheitern verurteilt ist und nach dem ersten Hype verschwinden muss. Denn als Open Source besteht ja zumindest die Möglichkeit nach Optimierung von engagierten Nutzern. Doch das müsste schnell gehen, solange die Aufmerksamkeit nämlich noch besteht. Solltet ihr also jetzt euch selber ein Bild von Mastodon machen wollen, die Liste der freien Instanzen, unter denen ihr euch registrieren könnt, findet ihr direkt unter der offiziellen Seite mastodon.social. Viel Erfolg dabei.
Ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören. Das Szenario von der schrecklichen, voranschreitenden technischen Entwicklung und was alles auch damit zusammenhängt. Es geht speziell um die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die vermeintlich mit der digitalen Entwicklung auf uns zukommen wird.
Eigentlich ist es fast egal, in welche Branche man reinguckt. In dem Moment, wo man in sie reinguckt, wird man feststellen, dass es auch dort enorme Veränderungen gibt. Die sind vielleicht bei uns noch nicht überall direkt angekommen, aber irgendwo auf der Welt sind sie das schon. Wenn wir zum Beispiel uns die Baubranche angucken, in China, aber auch in Dubai, werden jetzt schon Häuser und Büros gedruckt. In Dubai wurde ein Büro gedruckt, das hat nur 3 Wochen gedauert. Man hat einen einzigen Bauarbeiter dafür gebraucht und der hat eigentlich nur beaufsichtigt, wie die Druckmaschinen gedruckt haben und ob die alles richtig machen. Es gab noch ein paar Leute, die sich um Innenausbau gekümmert haben, aber das Ganze war am Ende viel schneller. Es kostete nur die Hälfte und hat dazu geführt, dass die dubaiische Regierung beschlossen hat, mindestens jedes 4. Gebäude schon bis zum Jahr 2030 in diesem Druckverfahren zu bauen. Aber wir können auch woanders hingucken, wenn wir selbst im Gesundheitswesen, wo man denkt, alles, was sehr nah am Menschen dran ist, also da kommen doch bestimmt nie im Leben die Roboter hin, auch das stimmt nicht. Da braucht man auch nur in ein anderes Land schauen, nach Japan zum Beispiel. Da werden massive Investitionen von Millionen Yen investiert in die Entwicklung von Pflegerobotern. Und es gibt dort schon einen sehr großen Einsatz von Robotern im Assistenzbereich. Selbst wenn man im Bereich Kunst und Kultur schaut, gibt es da ganz interessante Entwicklungen, die hierzulande sehr, sehr unbekannt sind. Was eigentlich total unverständlich sind, wenn man zum Beispiel von Vokaloiden erzählt, das sind über Software erzeugte ganz bestimmte Stimme. Also wie ein Mensch eine individuelle Stimme hat, so kann man über eine Software eine ganz bestimmte Stimme programmieren. Für diese Stimme kann man Lieder schreiben, dann kann diese Stimme singen. Eine Stimme allein gesungen geht im Radio wunderbar, aber auf einer Bühne nicht so. Deswegen kombiniert man das mit einer Laserprojektion, die eine ganz bestimmte individuelle Gestalt hat. Und da gibt es zum Beispiel einen so Vokaloid, stammt auch aus Japan, sieht aus wie ein 16-jähriges Manga-Mädchen mit türkisfarbenem langem Haar, die also seit über 10 Jahren, immer gleich 16 Jahre alt, auf den Bühnen der Welt herumspringt, große Tourneen hat, im letzten Jahr durch die halbe USA gereist ist, die füllt mit Tausenden von Menschen große Konzertsäle. Die verkaufen Merchandise für ungefähr 1 Milliarde Dollar. Und bei der Lady Gaga World Tournee war sie Opening Act. Also das ist schon Marktmacht. Und die Tänzer, die sie begleitet haben auf der Bühne, die waren im Übrigen auch alle Laserprojektionen. Und natürlich sind das Jobs, die vorher ein Mensch gehabt hat.
Ja, hier stoppen wir erstmal das Horrorszenario der Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg. Den letzten Punkt, auf den möchte ich kurz zu sprechen kommen, bevor ich auch auf die grundlegende Debatte hier eingehen möchte. Die Frage, ob KünstlerInnen bald durch Maschinen ersetzt werden. Ja, die finde ich sehr albern, besonders wenn es um Stimmkunst geht. Denn Anke Domscheit-Berg hat zwar recht, natürlich ziehen diese Laserprojektionen mit technisierter Stimme Millionen und Tausende von Menschen in Konzerthallen in den Regionen, die gerade angesprochen wurden. Aber es handelt sich um Figuren wie hier direkt zu hören, Miku Hatsune. Oder Cyber Song Man. Ich denke mal, akustisch ist hier ganz gut deutlich geworden, dass diese Horrorvision natürlich noch seine Facetten hat. Denn die menschliche Stimme ist dann hier doch nicht so leicht authentisch zu ersetzen, wie das gerade von Frau Domscheit-Berg geschildert wurde. Sicher gibt es dazu Forschungen und die sind auch recht weit schon. Aber solange ihr vielleicht vorhandenes Navi immer noch mit einer bearbeiteten Stimme funktioniert, für die vorher ein Mensch auch bestimmte Passagen einsprechen musste, ja, bevor das nicht der Vergangenheit angehört, sind wir von der authentisch ersetzbaren Stimme noch verdammt weit entfernt. Wenn Sie dazu auf den aktuellsten Stand bleiben wollen, also zum Thema rein künstlich, technisch erstellte Stimmen, dann ja, behalten Sie vielleicht unter anderem die Forschungen von Professor Bernd Möbius im Blick, Professor für Phonetik und Phonologie. Kommen wir zur Horrorvision Mensch ersetzt Maschine als Arbeitskraft. Dabei ist ja nicht unbedingt relevant, dass es diese neuen Möglichkeiten gibt, also dass diese voranschreitende Technisierung immer mehr Möglichkeiten mit sich bringt. Es geht hier ja vor allem darum, wie wir mit diesen neuen Möglichkeiten auch umgehen. Und da fehlt mir hier oft einfach auch die Unterscheidung, also der konstruktive Gehalt in so einem Horrorszenario von Mensch ersetzt Maschine. Denn die voranschreitende Entwicklung ist ja nicht das Problem, sondern der Umgang damit, wie schon gesagt. Daher ist die Frage nach dem Stichwort digitaler Kapitalismus hier die relevantere für mich. Einer der Organisatoren des Hamburger Kongresses Reproduce Future aus dem letzten Jahr, nämlich Marius, der spricht hier dazu.
Der Spiegel hat vor einer Weile getitelt, das ist so ein Titel mit so einer Roboterhand, an dem noch so ein Mensch hängt, wo dann so angedeutet wurde, sind wir bald alle überflüssig, werden wir alle abgehängt. Die ARD hat dazu eine Themenwoche gemacht, wo sie auch so eine Website vorgestellt hat, wo man seinen Beruf eingeben konnte. Und dann hat die Seite einem gesagt, so dein Job wird mit 50%iger Wahrscheinlichkeit automatisiert werden. Und wir fragen uns, was ist daran eigentlich wahr, was ist daran Ideologie? Und wir würden sagen, was auf jeden Fall bestehen bleibt, ist, dass der Kapitalismus weiterhin auf menschliche Arbeitskraft angewiesen bleibt. Das heißt, der Kapitalismus basiert darauf, dass er Mehrwert erzeugt. Und Mehrwert kann halt nur, da sind wir sehr klassisch, marxistisch, kann halt nur durch menschliche Arbeitskraft erzeugt werden. So, aber trotzdem, und da sind wir dann wiederum nicht so orthodox, verändert sich natürlich durch diese Digitalisierung die Art und Weise, wie der Kapitalismus in seinen Details funktioniert, könnte man vielleicht sagen. Es verändern sich irgendwie fast alle gesellschaftlichen Bereiche, wenn man sich mal so umschaut. Also ich habe ja schon über Arbeit gesprochen, da verändert sich auf jeden Fall einiges. Aber es verändert sich zum Beispiel auch, wie der Staat seine Bürger und Bürgerinnen überwacht oder wie er sie kontrolliert. Da werden verschiedene Techniken eingesetzt. Die Logistik verändert sich. Viele kennen ja Amazon und wie dort die effiziente Verteilung und Lagerung von Waren organisiert wird, das basiert ja auch stark auf digitalen Techniken. Aber es verändern sich auch so Dinge wie Geschlechterverhältnisse. Das Internet bietet einerseits neue Möglichkeiten, Geschlechtsidentitäten vielleicht auszuleben oder hat das jedenfalls mal versprochen. Auf der anderen Seite erleben wir halt so Phänomene wie Cybermobbing, Sexismus online, sexistische Twitter-Kampagnen. Also irgendwie scheint es auf allen oder in allen Bereichen der Gesellschaft sich so darzustellen.
Was hier durch Marius ganz gut deutlich geworden ist, ist, dass die Bereiche Digitalisierung und Kapitalismus eine Koexistenz miteinander eingehen und in der sind vor allem die kapitalistischen Funktionsweisen bestimmend. Neben der Frage, ob tatsächlich so viele Arbeitsplätze in allen Bereichen des Arbeitslebens zukünftig ersetzt werden, ist auch etwas anderes, nämlich wichtig. Eine Arbeit, die für uns Maschinen machen, würde uns doch eigentlich mehr Freiraum bringen. Man könnte darüber nachdenken, ob zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche noch so notwendig ist für uns, um auch Geld zu verdienen. Aber darüber wirklich realistisch nachzudenken, wird natürlich schwer möglich sein mit dem jetzigen kapitalistischen Mechanismen. Eine weitere Idee wird gerade im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments diskutiert. Da geht es um eine Robotersteuer. Diese Empfehlung des Ausschusses geht laut einem Chip-Artikel aktuell an die EU-Kommission. Die soll nämlich Grundlagen schaffen, um Unternehmensgewinne, die auf künstlicher Intelligenz und Robotik beruhen, mit Steuern und Abgaben zu belegen. Und ein allgemeines Grundeinkommen ist auch ernsthaft in Erwägung zu ziehen, so der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments. Ob aus dieser Empfehlung ein wenig Realität wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich möchte hier vor allem nochmal betonen, dass es nicht die technische Revolution selbst ist, die das Problem hier darstellt. Wir müssen uns ernsthaft darüber Gedanken machen, mit welchen Mechanismen wir nicht unter der voranschreitenden technischen Entwicklung zu leiden haben.
Fast 2 Monate lang ist Deniz Yücel schon in Haft in der Türkei, wie viele andere Journalisten auch. Und am Wochenende hatte es wieder Proteste dagegen gegeben, nämlich gegen diese Massenverhaftung und auch vor allen Dingen für Pressefreiheit in der Türkei, in der Präsident ja immer mehr Macht erlangen will. Zu den Protesten aufgerufen hatte für eine Demonstration in Zürich der Journalist Kaspar Sorba in der Schweizer Wochenzeitung mit folgendem Kommentar.
Der Machtapparat des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weiß genau, wen er hinter Gitter befördern muss, nämlich die kritischen und wortwitzigen wie Deniz Yücel. Seit 50 Tagen sitzt der Korrespondent der Welt in Einzelhaft. Die sperrigen Anklagepunkte des Haftrichters klingen wie das Gegenteil von Yücels befreiten Texten. Er wurde wegen angeblicher Terrorpropaganda und Volksverhetzung in Untersuchungshaft genommen. Seit der Ausrufung des Ausnahmezustands nach dem gescheiterten Militärputsch im letzten Juli wurden in der Türkei 231 Journalisten und Journalistinnen verhaftet. Das zählt das Online-Portal Turkey Purge. Auf dem Barometer der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen hält die Türkei den Weltrekord an inhaftierten Journalisten und Journalistinnen mit großem Vorsprung vor Ägypten und China. Die Verhaftung von Journalisten und Journalistinnen ist nur ein Mittel, mit dem Erdogan die Kontrolle über die Medien erlangt. 149 Zeitungen, Verlage und Medienbetriebe wurden geschlossen. Hinzu kommt der gezielte Aufbau von regierungstreuen Poolmedien. Diese sind zum Teil im Besitz von Baufirmen, die dafür mit staatlichen Aufträgen rechnen können. Die Einschränkung der Pressefreiheit steht am Anfang des rasenden Ritts der Türkei in Richtung Diktatur. Das Verfassungsreferendum vom 16. April erfolgt praktisch ohne Kritik der vierten Gewalt. Es will nun auch die Rechte der dritten und der zweiten Gewalt von Gerichten und Parlament massiv einschränken. Can Dündar, Chefredakteur der oppositionellen Cumhuriyet, inzwischen nach Deutschland geflohen, schildert in seinem Gefängnisbericht Lebenslang für die Wahrheit, was in der Isolationshaft das wichtigste Mittel gegen Verzweiflung und Apathie sei, nämlich die Unterstützung von außen. Wer Dündars Buch gelesen hat, weiß genau, jeder noch so kleine Gruß findet seinen Weg in die Zelle.
Ein Kommentar von Kaspar Sorba aus der Schweizer Wochenzeitung. Der kann auch als Lesetipp für das Buch von Can Dündar, Lebenslang für die Wahrheit, sozusagen angenommen werden. Das hatten wir hier gerade in dem Kommentar auch schon erwähnt. Can Dündar berichtet in dem Buch aus den türkischen Gefängnissen. Als ehemaliger Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet ist er seit November 2015 zusammen mit dem Hauptstadtkorrespondenten Erdem Gül in der Türkei verhaftet worden und jetzt im Gefängnis. Damals wurde ihnen Spionage und Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte damals persönlich Strafanzeige gestellt und auch lebenslange Haft gefordert. Vor der Verhaftung der beiden Journalisten hatte Cumhuriyet über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Extremisten berichtet. Mittlerweile lebt Can Dündar in Deutschland im Exil. Die ganze Geschichte könnt ihr im Buch Lebenslang für die Wahrheit nachlesen. Das Buch könnt ihr bei Hoffmann und Campe erwerben und ist für 22 € als Neupreis zu haben. Damit verabschiede ich mich aus den heutigen Mediennachrichten. Wir switchen wieder um ins tagesaktuelle Geschehen und damit auch ins tagesaktuelle Magazin.